They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich sitze im wahnsinnig kalten Balingen hier rum und nehme die Folge auf. Und Julius Schubert, der mir heute natürlich wieder virtuell gegenüber sitzt, hat gerade Optimismus versprüht, dass es bald wieder wärmer werden soll. Ich habe noch nicht in den Wetterbericht geguckt. Vielleicht ist das auch nur eine Sache von Dessau, dass es nur in den Metropolen der Republik schönes Wetter gibt. Ich hoffe auf schönes Wetter auch hier. Mein Freund, einen wunderschönen guten Morgen. Das geht auch gut los, oder? Hier ein bisschen Smalltalk übers Wetter. Das wollen doch die Leute hören.
Genau, deswegen nehme ich an, hören die Leute unsere Folgen. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Und ja, ich bin leidenschaftlicher Wettervorhersagen-Konsument. Und meine Blicke erfreuen mich da in letzter Zeit, was die Vorhersagen angeht, nachdem es ja richtig heiß war und dann richtig kalt, soll es jetzt wieder einigermaßen warm werden die nächsten Tage und vor allem sonnig. Also ob es nun 20 oder 25 sind, ist mir egal, Hauptsache die Sonne scheint. Ich habe gestern mal wieder Radio gehört und die junge Dame im Radio meinte, das nennt man irgendwie Altweibersommer.
Altweibersommer.
Wenn jetzt quasi der Sommer vorbei ist und dann wird es wieder kalt und dann kommt nochmal so ein letztes Aufbäumen, Late Prime des Sommers, und dann bezeichnet man das wohl als sogenannten Altweibersommer. Dann dachte ich mir, da war die Radio-Session jetzt doch nicht umsonst. Dann habe ich noch ein Lied gehört, was mir sehr gut gefallen hat, was ich noch gar nicht kannte. Also war eine super erfolgreiche Radio-Session, womit ich vorher jetzt auch nicht gerechnet habe, aber ich schweife ab. Wie geht's dir, mein Freund? Du hast erzählt im Vorgespräch, du bist ein wenig erkältet.
Ja, so minimal verschnupft, nichts Wildes, aber ich glaube, auch das mit der Kälte zusammenhängt. Ganz, es ist witzigerweise auch deine Line bei ersten Dates, die du vorher gesagt hast. Ich bin ein leidenschaftlicher Wettervorhersagen-Konsument.
Ja, klappt
alles,
immer.
Alles immer klar. mit dem Spruch kriegt man sie. Mir geht's gut, leicht verschnupft, vielleicht wirklich ein bisschen zu viel Zug abbekommen heute Nacht, aber ansonsten alles im Rahmen und selbst.
Wunderbar. Ich stell dir das nochmal so vor, du redest so über Hobbys und dann, ja, also ich bin sehr leidenschaftlicher Wettervorhersagen-Konsument. Hat eine bessere Quote als der nackte Mann. Klappt in 3 von 4 Fällen und nicht nur in 2 von 3. Na gut, dann reden wir nicht weiter um heißen Brei. Was haben wir heute vor?
Lass uns loslegen, würde ich doch auch sagen. Wir haben heute vor, dass wir für euch, mit euch an unserer Seite, die besten jungen Kerne der NBA durchranken. Uns mal die Frage gestellt haben, wessen Zukunft in Sachen junges Spielermaterial sieht denn am rosigsten aus? Und da haben wir uns für einen Cut-off-Point bei 25 beziehungsweise bei unter 25 Jahren. Also es geht heute um die besten U25-Kerne der Liga, sprich alle Spieler, die zum Saisonstart noch nicht ihren 25. Geburtstag gefeiert haben. Also, wer nachrechnen kann, spätestens am, ja, keine Ahnung, wann ist Saisonstart? 22. Oktober. Mhm. 2000, nee Quatsch, 99.
Ich hab schon wieder
falsch nachgerechnet. Obwohl ich bin selber 25 geworden dieses Jahr. Das hätte sehr einfach sein sollen. Ich bin auch die ersten 3-4 Teams, bin ich durchgegangen und hab den falschen Cut-off-Point gewählt. Hab dann wirklich nach 2000 geguckt und dann ist mir erst aufgefallen, ah warte mal, ich bin doch selber 25 geworden dieses Jahr. Naja, alle NBA-Spieler, die spätestens im Oktober 1999 ihren Geburtstag gefeiert haben, sprich alle, die entweder so alt sind wie ich oder jünger, was etwas ernüchternd war in der Betrachtung dieser ganzen Top-Athleten, die sind hier in die Verlosung mit reingekommen. Es war deutlich schwerer, als ich gedacht hätte. Ich bin auch überhaupt nicht confident in mein Ranking. Ich glaube, man kann von Anfang an schon mal sagen, die NBA ist in guten Händen. Und das haben wir heute vor. Und davor wollen wir aber kurz Headlines raushauen. Und damit starte ich rein und meine Headline ein bisschen im Kontext der heutigen Folge, weil ich habe das so gehandhabt, dass ich mir alle Teams angeschaut und die jungen Kerne rausgeschrieben habe.
What?
Ja, ich weiß. Und da habe ich dann das so gemacht, in einem ganz normalen Word-Dokument alles rausgeschrieben und habe mir dann am Ende, wenn ich mit dem Team fertig war, das rauszuschreiben und mir dachte, das könnte ein Anwärter auf die Top 5 sein, habe ich das gefettet. Und ich bin am Ende bei 13 gefetteten Teams rausgekommen. Und dann dachte ich mir, Alter, nicht schlecht. Die NBA, die Zukunft der NBA ist in guten Händen. Ich habe mir dann aber auch die Kehrseite der Medaille angeguckt. Meine Headline ist dementsprechend in Milwaukee und Phoenix sieht die Zukunft sehr, sehr, sehr unrosig aus. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier schon alles runtergeschrieben habe, dann gucke ich mir doch auch mal ganz kurz an die schlechtesten jungen Kerne der NBA. Und wenig überraschend sind da viele aktuelle Contender mit dabei. Das ist ja so ein bisschen, so läuft's auf dem Markt. Wenn du auf Win Now gehst, wenn du Erfahrung und aktuelle Qualität priorisierst, dann wird oftmals die Zukunft hinten runterfallen lassen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch noch völlig normal. Aber ein Team wie die Nuggets zum Beispiel haben trotzdem, würde ich argumentieren, Peyton Watson, Deron Holmes, den sie jetzt dieses Jahr gedraftet haben, Julian Strother, Christian Brown, da sind trotzdem so ein paar Jungs mit drin, wo du dir denkst, okay, spannende Zukunft, Ansätze gezeigt und so weiter. Das kann man nicht behaupten, zum einen für die Phoenix Suns, die mit Ryan Dunn, dem diesjährigen Draftpick, genau einen solchen Spieler im Kader haben. Und der war ja ein später Draftpick und ist ein relativ alter Rookie. Und für die Milwaukee Bucks, die mit, und jetzt lese ich mal kurz den in Anführungszeichen jungen Kern der Milwaukee Bucks vor, AJ Johnson, Tyler Smith, Chris Livingston, Andre Jackson Jr., Marjon Beauchamp, James Akinjo. Und dann, wenn wir ganz großzügig sind, können wir AJ Green, Liam Robbins und Neuzugang Gary Trent Jr., die knapp rausgefallen sind, weil sie jetzt im Sommer 99 Geburtstag hatten, nehmen wir die mal noch mit rein. Aber für ein Team, das ja jetzt auch nicht zu den aller krassesten Contendern gezählt wird, sowohl für dieses Jahr als auch für die nächsten 2-3 Jahre. Klar, du hast Giannis Antetokounmpo, aber du hast einen rapide alternden Damian Lillard, du hast einen Chris Middleton, der schon seit 2-3 Jahren nicht mehr der ist, der er mal war. Jetzt im Vergleich zu den Celtics zum Beispiel, Jaden Springer, Jordan Walsh, das sind jetzt auch nicht die Supertalente vor dem Herrn. Aber du kannst wirklich sagen, hey, die Celtics haben erstens generell eine relativ junge Truppe, haben gerade die Championship gewonnen und werden in den nächsten Jahren definitiv noch in der Verlosung sein. Die Knicks haben quasi mit Pacom Dadier und Tyler Kolek nur zwei, also auch beide jetzt gedraftet dieses Jahr. Vielleicht nehmen wir Miles McBride noch mit rein, aber du kannst sagen, die Knicks haben einen Kern aufgebaut aus trotzdem noch relativ jungen Starspielern. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Verlosung sein. Und auf der anderen Seite sind halt dann eben solche Teams wie Milwaukee und wie Phoenix, die beiden sind mir besonders negativ aufgefallen. Selbst die Lakers, Dalton Knecht, wir sind beide großer Fan, Jalen Hood-Scafino, Max Christie und Jackson Hayes fällt da sogar auch noch mit rein. Also selbst die Lakers sind nicht komplett rar an Talenten. Naja, also Phoenix und Milwaukee müssen sehr, sehr darauf hoffen, dass sie in den nächsten 1-2 Jahren eine Championship gewinnen, sonst könnte das sehr schnell sehr düster aussehen. Das war meine Erkenntnis, als ich mir über die schlechtesten jungen Kerne der Liga Gedanken gemacht habe.
Ich meine, dass du Milwaukee und Phoenix auf eine Stufe stellst, wenn es jetzt um ihren jungen Kern geht, kann ich durchaus nachvollziehen, weil es basically ein nicht vorhandener NBA-Level junger Kern ist, wobei ich auch in Erinnerung habe, dass wir bei AJ Johnson, was den Draft anging, ein wenig auseinander waren von der Meinung her, oder?
Ja, nicht unbedingt, was den Spieler an sich angeht. Ich habe hauptsächlich kritisiert, dass die Bucks ihn halt, also ich habe ja genau in diese Kerbe, in die ich jetzt reingeschlagen habe, habe ich damals schon reingeschlagen und habe gesagt, warum draftet man denn AJ Johnson? Super jung.
Waren wir nicht
Projekt
auseinander. Ich mach's auf jeden Fall nicht.
Nee, ich auch nicht. Also den so, Spieler gut, an sich finde ich nicht unspannend, aber dass sie ihn gepickt haben, war halt, also für ihre Situation, dann hätte ich lieber, ich weiß nicht, Dalton Knecht war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Board.
Nein.
Aber jemand wie Baylor Shireman, den die Celtics gedraftet hatten. Oder jemand wie, wer war denn der andere, der da hinten raus noch? Ich glaube sogar Ryan Dunn. Also,
ja, 28.
Das hätte mir dann besser gefallen.
Ja, unabhängig davon, die beiden Teams jetzt so miteinander zu vergleichen, also was jetzt so die Düsterlichkeit? Düsterkeit?
Düsterheit?
Düsterheit?
Ich weiß es nicht genau.
Was jetzt die Düsternis ihrer Zukunft angeht, würde ich da
Düsterheit
im Großen und Ganzen doch noch mit den Phoenix Suns gehen, deren Zukunft um einiges düsterer aussieht als die der Milwaukee Bucks in meinen Augen, weil die Bucks haben wenigstens noch Giannis, der gerade 29 Jahre erst jung ist. Das sollte auf den nächsten Jahren noch für Top-Level reichen. Plus man hat Front Office, die auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie bereit ist, Moves zu machen und auch gute Moves zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich meine Headline ein wenig ändern in die Milwaukee Bucks sind super unterbewertet, was ihren Contender-Status angeht in der kommenden Saison. Ah, aber das okay. ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Tag. Das ist gar nicht meine Headline, aber das Ach ist so. Mir jetzt gerade so eingefallen, weil ich also arbeite gerade an einem Giannis-Video, ah. das jetzt auch dann schon online sein wird, wenn die Folge rauskommt. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, also 2 Tage vor Drop. Giannis einfach mittlerweile super unterbewertet ist, weil wir in den letzten Jahren nicht in den Playoffs gesehen haben. Und ich denke auch, die Bucks sind sehr unterbewertet, was ihren Contender-Status angeht, in die kommende Saison rein, weil dieses Team eine tolle Offseason gehabt. Und wenn dieser Kern fit ist, was natürlich ein großes Fragezeichen ist, dann können die jeden schlagen. Jedes Team, selbst Boston. Aber reden wir über meine Headline und die lautet: Ich mag Christian Coloco als Spieler. Ich mag nicht, was für eine prominente Rolle er sehr wahrscheinlich bei den Lakers einnehmen muss. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Lakers haben ihren ersten signifikanten Offseason-Move gemacht am 14. September 2024 und haben den 21-jährigen Christian Coloco gesigned, um ihre Frontcourt-Tiefe zu verbessern. Coloco wurde letztes Jahr gewaved von den Toronto Raptors, um einen Roster-Spot freizuschaufeln, nachdem er aufgrund einer Blutkrankheit die komplette Saison auch verpasst hat. Wurde damals mit dem 33. Pick gedraftet 2022, startete 19 Mal in seiner Rookie-Season, was dann wiederum crazy ist, dass ich diesen Namen noch nie gehört habe in meinem Leben, und machte insgesamt auch 58 Spiele, in denen er gar nicht mal so schlecht aussah. An sich ist es ein Move, nicht ohne Risiko natürlich, gerade weil er ja auch noch erstmal geklärt werden muss vom Fitness-to-Play-Panel der NBA. Also es ist noch gar nicht hundertprozentig sicher, dass er überhaupt spielen wird, wobei wir, denke ich mal, schon davon ausgehen können. An sich ein Move mit Upside, junger Spieler, der sich noch entwickeln kann, der auch in der Theorie neben AD gar nicht mal so schlecht aussehen sollte. Aber dass die Lakers ihn mehr oder weniger brauchen werden, gerade zu Beginn der Saison, als jemand, der Minuten spielt, ist halt ein Scherz. Bei aller Liebe. Die Lakers haben aktuell in ihrem Frontcourt, in ihrer Big-Man-Rotation, nach den Verletzungen von Christian Wood und Jared Vanderbilt, Anthony Davis, Jackson Hayes und jetzt Christian Coloco. Das sind 2 Spieler, die nicht in der Rotation eines guten NBA-Teams mit Zweitrundenansprüchen drin sein sollten. Und die Lakers haben jetzt quasi einen NBA Starting Level Center in ihrem Team. Und der Catch bei diesem Center ist, dass er A, nicht als Center spielen möchte und dass er halt ständig verletzt ist. Letzte Saison, die 73 Spiele gemacht hat, Ausreißer nach oben, das gab es davor schon sehr, sehr lange nicht mehr. Wir können davon ausgehen, dass Anthony Davis auch wieder Zeit verpassen wird. Und selbst wenn er keine Zeit verpassen wird, wird er nicht 48 Minuten pro Abend durchspielen und dann muss jemand anderes spielen. Und dass das jetzt so ein bisschen der Plan zu sein schien und dass man jetzt Christian Coloco als erstes Signing dieses Sommers jetzt quasi vorweisen kann, so Free Agency Signing mäßig, das kann es halt nicht sein. Ich habe es in meinem Video so formuliert: gute Organisationen, gut arbeitende Organisationen machen die Schwachstellen in ihrem Kader aus und finden einen Weg, diese Schwachstellen zu beheben. Und das kann manchmal leicht sein, wenn man viel Capspace hat, wenn man Asset-mäßig gut aufgestellt ist und da wertvollen Stuff hat, oder wenn man eine Free Agency Destination ist oder eine Buyout-Markt-Destination, die sehr verlockend ist für eine Menge Spieler. Das kann im Gegenzug auch schwer sein, wenn all diese Sachen nicht der Fall sind. Man hat kein Capspace, man hat keine Assets, man ist kein interessanter Markt, whatever. Gute Organisationen finden Mittel und Wege, egal ob es leicht oder schwer ist. Und die Lakers gehören halt nicht dazu. Die Lakers finden diese Wege nicht, egal ob es leicht ist oder ob es schwer ist. Man kann all das als Ausrede benutzen, ne, bla bla bla, man hatte kein Capspace, bla bla bla, man hat keine Assets, man wollte keine Draftpicks traden, die weit in der Zukunft liegen, weil ja LeBron dann irgendwann nicht mehr da ist und ja, whatever. Am Ende des Tages haben sie keine Wege gefunden, diesen Kader im Sommer zu verbessern. Sie haben alles verbockt, die Coaching-Einstellung, die frühe Phase der Free Agency, wo weder DeRozan noch Thompson noch Valanciunas noch sonst irgendjemand sich den Lakers angeschlossen ist, selbst jemand wie ein Gary Trent Jr., für den ja anscheinend kein Markt da war, oder andere Spieler, die teilweise wie Lonnie Walker, den man ja auch nochmal hätte sein können. Also es ging ja gar nicht mal um die Free Agents, die jetzt nach 3 Tagen alle weg waren, sondern selbst die nach einem Monat noch da waren, hat man nicht bekommen, ob man es nur wollte oder nicht.
Hast du gesehen, ganz kurz, sorry, hast du gesehen, dass Markelle Fultz immer noch Free Agent ist?
Ja.
Das hat mich, also jetzt, ja. Ich will nicht sagen, dass Markelle Fultz irgendwie der große Game Changer sein kann für alle Teams, aber das hat mich schon ein bisschen verwundert. Er hat jetzt die letzten ein, zwei Jahre in Orlando
ja.
nicht schlecht gespielt.
Ja, hat mich auch.
Das wäre ja eventuell sogar verwundert. Auch jemand gewesen für die Lakers.
Ja, na klar. Aber am Ende des Tages hat man keinen Weg gefunden, diesen Kader im Sommer zu verbessern. Man hat Geld zum Fenster rausgeschmissen. Man hat gut gedraftet. Das muss man ihnen lassen. Aber abgesehen davon hat man hier einen LeBron und Anthony Davis im Team, eines der besten Duos im Basketball. Die Uhr tickt und man setzt auf internes Development von Spielern wie Dalton Knecht und Max Christie, Jalen Hutzkefino, die Spieler, die du gerade angesprochen hast, Maxwell Lewis, sicherlich auch irgendwo Hachimura und Reeves noch. Nichts mit Win Now, nichts mit wir meinen es irgendwie ernst in Sachen Titelkampf. Nächste Season. Und das ist halt wieder so ein Move. Wenn du ihn als fünften Center im Team reinholst oder fünften Big Man, weil du denkst, okay, da ist ein bisschen Upside da und es ist kein Markt für ihn da und da können wir vielleicht was entwickeln, dann mach das. Aber hol ihn doch nicht rein als jemand, der legit Backup-Minuten Opening Night bekommen muss und eventuell sogar startet, wenn Redick so verrückt ist und sagt, okay, AD, du willst nicht auf der 5 spielen, dann spielst du halt auf der 4 und dann muss der Dude starten. Also was soll denn das? Bin ich kein Fan. Kein Fan. Ausnahmsweise mal kein Fan davon, was die Lakers machen.
Das ist was Neues. Und sonst bist du doch immer so optimistisch und wohlwollend.
Genau.
Und nimmst die Lakers in Schutz, die Verantwortlichen.
Immer.
Habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich bin voll bei dir. Ich finde, Koloko ist ein nicht uninteressanter Spieler, aber halt nicht in dieser großen Rolle bei einem Team, das sich gerne zu den vielleicht sogar Contendern oder zumindest mal zu den guten Teams zählen möchte. Da solltest du ihn nicht unbedingt als Rotationsspieler eingeplant haben. Und das scheint aktuell der Fall zu sein. Deswegen bin ich da voll bei dir.
Tja,
wollen wir,
das freut mich.
Ich wollte gerade irgendwie sagen, wie apropos Rotationsspieler oder so, aber das wäre eine sehr lame Überleitung gewesen. Wollen wir einfach reinstarten mit der heutigen, mit dem Hauptteil, dem Hauptthema der heutigen Folge.
Lass uns das sehr, sehr gerne machen.
Und zwar, wie eingangs angekündigt, die besten jungen Kerne und in diesem Zuge direkt mal der Hinweis. Erstens generell der Hinweis. Wir stehen aktuell bei 40 Supportern. Dafür sind wir erstens sehr, sehr dankbar an die 40 von euch, die sich bislang hier zusammengefunden haben auf unserer kleinen, aber feinen Patreon-Seite. Und auf der Road to 50, wie man auf Social Media Neudeutsch so schön sagt, wären wir natürlich sehr dankbar, wenn die nächsten 10 jetzt dann noch dazukommen würden. Weil dann sind wir nämlich bei 50. Dann ist die Road to 50 abgeschlossen. Dann beginnt die Road to, weiß nicht, 75, Road to 100, irgendwann Road to 5000. Aber jetzt machen wir erstmal die Road to 50 und deswegen der Hinweis, Leute, patreon.com/doublestepback, Link in der Bio, da findet ihr unsere Patreon-Seite, könnt uns da supporten, könnt dazu beitragen, dass es diesen schönen Podcast auch in Zukunft weitergeben wird, auch in langer, langer Zukunft weitergeben wird, das ist zumindest der Plan. Und eine Supporter-Folge findet ihr dort bereits. Wir haben letzte Woche über die über- und unterbewertetsten Moves der Offseason gesprochen. Und eine weitere Supporter-Folge werdet ihr nächste Woche finden. Und zwar, ja, so ein bisschen gekoppelt an das, was wir jetzt heute machen, wollten wir passend zu den besten jungen Kernen, wollten wir noch ein Spieler-Ranking erstellen, der besten jungen Spieler. Da haben wir uns dazu entschieden, dass wir nicht U25, sondern U24 als Cut-Off-Point nehmen. Weil das, glaube ich, sonst, also wir haben das noch nicht aufgenommen, aber das wäre sonst wahrscheinlich ein bisschen langweilig gewesen, weil bei U24 fällt dann doch nochmal der ein oder andere raus, wodurch vielleicht die Diskussion ein bisschen interessanter wird und wodurch auch der ein oder andere Spieler angesprochen wird, ja, der vielleicht ein bisschen deeperer Cut, und dazu seid ihr ja hier, vor allem ihr Supporter. Wenn ihr da also Bock drauf habt, ein Ranking unserer besten U24-Spieler, wir werden beide eine Top 10 mitbringen und das dann abgleichen, mal gucken, wie viel sich da doppelt, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu Patreon rüberzugehen, Supporter zu werden. Und dann könnt ihr euch das irgendwann im Laufe der nächsten Woche reinziehen, wenn ihr da Bock drauf habt.
Dem kann ich mich nur anschließen. Wir sind super dankbar für das bisherige Feedback, wie das aufgenommen wurde von den Hörerinnen und Hörern. Ja, sehr optimistisch, dass die Road to 50 Supportern auch gar nicht mehr so lange dauert. Und dann kommt nächste Woche, wie gesagt, das U24 Player Ranking und danach geht es dann auch schon weiter mit unserem Supporter Mailbag in der Woche drauf. Also steht auch einiges an, sowohl für die Supporter als auch für alle anderen Hörer hier auf diesen öffentlich hörbaren Folgen. Dann hätte ich gesagt, starten wir rein, oder? Du hast gesagt, du hast 13 gefettete junge Kerne. herausgearbeitet. Erstmal muss ich das sehr appreciaten, wie viel Arbeit du hier reingesteckt hast. Das kennt man sonst gar nicht von dir.
Ja, ich dachte mir, jetzt haue ich zur Abwechslung mal einen raus. Sonst gehe ich hier immer Larifari völlig unvorbereitet in diese Folgen. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt ein bisschen was muss man mal investieren.
Hast du diese 13 gerankt? Wie hast du es gemacht?
Ich habe eine Top 5 und ich habe dann noch, es sind sogar 14, ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Und ich habe die restlichen so ein bisschen in zwei Kategorien eingeteilt. Und die würde ich jetzt einfach ganz, ganz schnell durchgehen.
Okay, dann starte mal mit deiner allerletzten Kategorie. Und ich kann dir ja dann schon mal immer ein Ja oder Nein geben, ob die bei meinen Honorable Mentions oder Top 5 mit dabei sind.
Du hast insgesamt 8. Also Top
genau,
5
drei Honorable Mentions. Okay. Genau, ja.
Ich habe einmal die Kategorie, die steht jetzt nicht unter oder über der anderen, ich habe einmal die Kategorie Jung und Wild. Das sind 4 Teams, die eine Masse an jungen, interessanten Spielern haben, wo man wahrscheinlich sehr, sehr überzeugt von der Upside eines oder zweien dieser Spieler sein müsste, um die hier irgendwie in die Verlosung mit reinzubringen. Das sind einmal die Blazers.
Hab ich nicht mit dabei.
Dachte ich mir, aber Scoot Henderson, Shaden Sharp, Donovan Klingen, Danny Avdija fällt hier noch mit rein, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Und noch so ein paar andere kleinere Namen. Also das, wenn man jetzt zum Beispiel weiterhin überzeugt davon ist, dass Scoot Henderson der Superstar der Zukunft ist, würde ich den Case sehen, die Blazers hier sehr weit oben mit drin zu haben. Gleiches gilt für die Hornets, mit LaMelo, mit Brandon Miller, mit...
Okay.
Die hast du nicht mit drin?
Die hast doch, die habe ich mit drin. Die sind in meiner Top 8, aber bei den Honorable Mentions und nicht wirklich überlegt, ob ich sie in die Top 5 packe. Aber natürlich mit Brandon Miller, LaMelo, Nick Smith Jr., Mark Williams und solchen Leuten, gerade dieses Ball-Miller-Duo hat halt schon was. Und wenn man davon überzeugt ist, dass LaMelo Ball mal ein All-NBA-Level, vielleicht sogar MVP-Kandidat, Top-10-Spieler werden kann, was ich absolut nicht ausschließen würde, dann könnte man ihn sogar in die Top 5 packen.
Ja, wie gesagt, sehe ich voll. Also ich habe sie jetzt hier in dieser einen Kategorie Jung und Wild, ohne das jetzt durchgerankt zu haben. Also wenn du mir jetzt erzählst, die Hornets sind bei dir auf Platz 8 oder Platz 7, absolut nicht. Mhm. Nicht verrückt. Könnte ich sehen. Nächstes solches Team sind die Detroit Pistons, die, ja, Jaden Ivey, Osar Thompson, Kate Cunningham, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Ron Holland, Jalen Duren, Bobby Clintman und ich habe dann sogar Wendell Moore Jr. noch aufgeschrieben. Das ist einfach sehr, sehr, sehr viel Talent. Aber, außer wenn man weiterhin sehr, sehr, sehr an Kate Cunningham glaubt, hat es nicht ganz gereicht für mich, sie da ganz oben mit reinzuschieben.
Ich habe sie auf 5.
Ah ja, okay.
Mit viel, viel hin und her überlegen.
Ja.
Und keinen echten Argumenten sie über meinen Plätzen 6, 7 und 8 zu haben. Selbst die Pistons über den Hornets werden eine Menge Leute anders sehen. Aber ich bin einer von denen, die halt sehr optimistisch sind, was Cunninghams Potential angeht. Mhm. Plus halt die Masse. Also wenn du so einen Spieler hast, der wirklich dieses Superstar-Potenzial immer noch hat und dann hast du halt aber auch gleichzeitig so eine Masse an anderen jungen Spielern, dann ist das in der Kombination für mich eine gute Argumentation, wobei ich denke, wir sehen es ähnlich und es wird sich auch in unseren Rankings herauskristallisieren. Ein Spieler, der jetzt schon ein Superstar ist oder der klare Superstar-Anlagen hat, ist mehr wert als 6 Spieler mit Starter-Upside.
Das hat sich bei mir auch rausgestellt, so ein bisschen zu meiner eigenen Überraschung. Und ich habe zumindest noch einen Pick drin in den Top 5, der nicht genau das mitbringt. Also der jetzt nicht diesen einen super klaren Superstar hat. Aber ich habe das auch gemerkt, dass die Teams, die ich jetzt hier in der Top 5 habe, die meisten zumindest, die diesen einen etablierten oder nahezu etablierten Star schon haben, in meiner Verlosung sehr viel weiter oben sind. Was irgendwo natürlich schade ist, weil es die offensichtlichen Antworten sind. Aber das spricht halt dafür, wie wichtig Superstar-Power. Wir haben eine ganze Folge drüber gemacht, wie viele Super-Superstars gibt es überhaupt in der Liga. Und man braucht halt so einen, um wirklich contenten zu können. Und dann hast du natürlich einen Vorteil, wenn du einen solchen schon mit drin hast.
Ja.
Die Bulls wirst du ziemlich sicher nicht mit drin haben. Trotzdem ein bisschen ähnlicher Case. Die Bulls mit Matas Puzelis, mein Rookie of the Year-Pick. Josh Giddey, Patrick Williams, Jalen Smith, Talen Horton-Tucker, Ayo Dosunmu, Kobe White. Viele Spieler, vor allem natürlich White und Dosunmu, Giddey und auch Puzelis, von dem ich viel halte. Aber so wirklich, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, sie irgendwie in die Nähe von der Top 5 zu schieben.
Weil du sie jetzt in der gleichen Kategorie hast, würdest du deswegen sagen, dass ihr junger Kern ungefähr auf einem Level ist? Also würdest du jetzt den jungen Kern der Bulls ungefähr auf einem Level sehen mit dem der Pistons?
Nee, auf keinen Fall. Also okay, von diesen vier Teams, die ich gerade in dieser Kategorie hatte, Portland, Charlotte, Detroit, Chicago, wären Charlotte und Detroit schon nochmal deutlich höher als die anderen beiden. Einfach wegen LaMelo / Miller und eben Cade. Und wahrscheinlich auch die Blazers, weil Scoot Henderson hat in meinen Augen mehr Upside als jeder, den die Bulls haben.
Ja, okay, gut.
Andere Kategorie, ich habe sie genannt Star plus X. Also das sind die Teams, die diesen einen Star eben schon haben, die dann aber doch nicht so ganz, die dann vielleicht drumherum nicht genug haben oder ich glaube nicht ganz genug an die Upside des Stars, wie auch immer. Geht los mit den Raptors, die halt Scotty Barnes, der hier mit reinfällt, haben. Drumherum Jacoby Walter, Grady Dick, RJ Barrett, Akbaji. Da ist schon noch Material da, aber im Großen und Ganzen reicht mir das einfach nicht. Und ich glaube auch nicht Scotty Barnes, sehr, sehr großer Freund von ihm. Vielleicht hätte er einen Case gehabt, dieses Jahr schon irgendwie in den Top 30 mit drin zu sein oder zumindest im Dunstkreis zu sein. Trotzdem, hat mir nicht ganz gereicht. Du hast sie vermutlich auch nicht mit dabei.
Nee.
Gleicher Case für mich, die 76ers, die mit Tyrese Maxey diesen einen Star, du hattest ihn in deiner Top 20 sogar schon mit drin. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du die Sixers hier vielleicht sogar dabei hast. Nee. Drumrum fehlt's halt. Jared McCain dieses Jahr gedraftet, Ricky Council IV, KJ Martin und das war's dann auch schon. Also es ist dann halt Maxey plus X und das X ist nicht sonderlich geil.
Ja.
Ähnlich bei den Cavs, die mit Evan Mobley und Darius Garland gleich zwei Stars, wenn man sie so bezeichnen möchte, haben, die noch in diese Altersklasse reinfallen. Hast du die Cavs mit dabei?
Ich habe die Cavs nicht mit dabei.
Okay. Und dann habe ich noch die Pelicans und die Pacers. Bei den Pelicans ist es Zion und Trey Murphy, der auch noch hier mit reinfällt. Aber das X dann halt nicht so berauschend. Yves Missi, Jordan Hawkins. Ja, okay. Und bei den Pacers ist es halt Tyrese Halliburton. Und bei den Pacers habe ich, glaube ich, noch am meisten gestruggelt, sie nicht hier mit drin zu haben.
Ich habe die Pacers auf meinem Platz 6, also bei den Honorable Mentions, und am ehesten noch überlegt, ob ich sie mit den Top 5 reinnehme, weil sie haben halt diesen jetzt schon Top-20-Spieler in Tyrese Halliburton, der 24 ist. Ja. Und dann halt aber auch drumherum viele gute junge Spieler. Nampart ist 24, haben wir drüber geredet. Mathurin ist 22. Jairus Walker ist 21. Shepard 23. Isaiah Jackson 22. Aaron Nesmith ist hauchdünn rausgefallen.
Nee.
Hauchdünn.
Ist er?
Ja.
Ich habe ihn hier mitstehen, aber vielleicht habe ich den Geburtstag falsch gesehen.
Let me. Aaron Nesmith hat 16. am 16. Oktober, der ist um 6 Tage rausgefallen.
Schade, sorry.
Wenn er drin gewesen wäre, hätte ich mich eventuell dazu breitschlagen lassen, eventuell die Pacers hier noch mit reinzunehmen.
Ja, und James Wiseman hast du ja jetzt noch nicht mal erwähnt.
Ja. Aber nein, die Pacers haben einen fantastischen jungen Kern. Auch da kam vor einer Weile ein Video, ich habe vorhin über Organisationen geredet, die Wege finden und die gut arbeiten. Die Pacers sind so eine Organisation, die über die letzten Jahre hinweg vielleicht mit dem besten Job aller Organisationen in der NBA gemacht haben und einfach die Direction dieser Franchise um 180 Grad gedreht haben und sich jetzt in die Position gebracht haben, eine goldene Zukunft zu haben, jetzt schon gut sind, immer noch eine Menge Upside haben, ohne jetzt irgendwie einen dieser Spieler gedraftet zu haben. Also mega, mega Respekt an das, was die Pacers sich da aufgebaut haben und sie haben halt jetzt infolgedessen einen der besten jungen Kerne der NBA. Gut und gerne auch ein Top-5-Case.
Absolut. Wie gesagt, waren bei mir auch das Team, bei dem es mir am schwersten gefallen ist, sie nicht in die Top 5 mit reinzunehmen.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir haben soeben gerade einen neuen Supporter bekommen.
Siehst du?
Yes. Dann ist die Road to 50 jetzt dann bei 41. Einen Rollenspieler, 3-Euro-Supporter. Live in der Folge hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Sehr, sehr coole Sache.
Der kriegt jetzt ein spontanes Shoutout. Herzlich willkommen, Thorsten. Vielen Dank für deinen Support.
Vielen, 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 vielen Dank. Und für die 3-Euro-Stufe gibt es natürlich Access zu unseren Patreon-Posts hier und zwei extra Supporter-Folgen jeden Monat. Von daher vielen, vielen, vielen Dank. Road to 50, 41 von 50, 9 fehlen noch. Sehr nice. Cool, ich habe dich aber unterbrochen.
Nee, ich hab einfach nur gesagt, dass die Pacers waren das Team, bei dem ich mich am schwersten getan habe, sie nicht in die Top 5 zu schieben. Fehlt jetzt noch ein Team in deinen Plätzen, quasi 6 bis 8, deine Honorable Mentions, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe.
Zusammengefasst, du hast ein Team in deiner Top 5, was ich jetzt in den Honorable Mentions habe, sehr wahrscheinlich.
Das kann gut sein.
Dann tippe ich auf die Houston Rockets.
Genau, die habe ich auf 4, aber sehr, 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 sehr gleich auf mit meinem Platz 5. Ja, 4 und 5. Ich habe jetzt gerade eben noch überlegt, ob ich sie auf 5 schiebe, spontan. Also 4 und 5, ganz, ganz enge Sache.
Wollen wir mal ganz kurz das mal abklären. Also Platz 1 ist safe, safe, ohne jetzt drüber zu reden. Platz 2 ist auch safe, safe. Und dann Platz 3 ist eigentlich auch safe, safe.
Also ganz so safe, safe war ich mir nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die gleichen 3
okay.
haben.
Okay. Ja. Und danach hast du wahrscheinlich ein Team, wo du sagst, okay, die fallen nicht raus aus der Top 5. Die habe ich halt auf 4, du anscheinend auf 5. Dann habe ich halt die Pistons als meinen 5. und du die Rockets als deinen 4. Dann mach doch mal den Case, dass die Houston Rockets einen Top 5 Young Core der NBA haben.
Okay, zum einen ist es die Masse, weil mit Cam Whitmore, der jetzt neu gedraftete Reed Shepard, Jabari Smith, Amen Thompson, Alperen Şengün, Jalen Green und Tari Eason, die allesamt hier noch in unsere Kriterien reinfallen, das sind halt 7 Spieler, die wirklich eine Upside haben, die auch in Zukunft definitiv, also würde ich mich jetzt selbst bei jemandem wie Eason, würde ich mich da fast festlegen, dass der zumindest ein Rotationsspieler sein wird für eine lange, lange Zeit. Es sind mit Jalen Green, der jetzt einen ziemlichen Leap gemacht hat gegen Ende der letzten Saison, und mit Alperen Şengün und vielleicht sogar mit Reed Shepard. Wie gesagt, da sind jetzt viele sehr, sehr hoch, was sein Potenzial angeht, unter anderem wir beide. Da ist viel Star-Upside auch mit dabei und das ist vielleicht so der Hauptcase. Ich bin höher, was Cade Cunningham angeht, im Vergleich zu all diesen Rockets-Spielern. Şengün versus Cunningham wäre vielleicht eine Diskussion, an wessen Upside ich mehr glaube. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein Glaubensranking von allen Rockets und allen Pistons zusammenschmeißt, dann wäre Cunningham da an 1. Mhm. Aber, ja, das ist vielleicht eine interessante Übung, das mache ich mal kurz spontan. Wer wären die nächsten Plätze? Weil ich glaube, es würden mindestens 3 Rockets-Spieler kommen, bevor ich zum nächsten Piston komme. Ich glaube, der nächste Piston wäre dann Jaden Ivey.
Ja.
Dessen Sophomore-Season ein Dämpfer war, ist die Frage, wie viel lag an ihm, wie viel lag an...
Frage, lag überhaupt irgendwas an ihm davon?
Wie viel lag an daran, dass Killian Hayes irgendwas gegen die Familie von wie heißt er? Der Coach.
Oh Gott. Williams?
Ja.
Vorname ist mir entfallen.
Ja, mir auch. Gottes Willen, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Monty Williams.
Monty Williams, ja.
Das Killian Hayes, somit ist natürlich auch der Joke ein bisschen dahin, wenn man das so lange die Pause macht, dass Killian Hayes irgendwas gegen die Familie von Monty Williams in der Hand hatte. Aber auch der andere Thompson-Twin, auch, also ich glaube, es wäre Platz 1.
Welchen Thompson-Twin magst du denn mehr?
Ich mag Armen immer noch mehr. Also Osar hat sicherlich die bessere Rookie-Season gespielt, aber ich mag Armen immer noch mehr.
Okay. Ich nicht.
Aber das ist auch sicherlich auch. Aber Cunningham wäre an 1 und ich glaube, dann wäre 2 Şengün, 3 Green, 4 vielleicht sogar Shepard, 5 Jabari und ich glaube, erst dann bin ich bei Ivy.
Und da, Jabari also über Ivy. Bei den anderen gehe ich mit, aber da nicht.
Ich sehe halt, ich sehe bei beiden keine Superstar-Upside und ich sehe bei Jabari eher die Upside als zweite, dritte, vierte Option, Rollenspieler, wegen der Defense, wegen Shooting, wegen dem Off-Ball-Skillset und Ivy funktioniert auch an der Seite von einem Ballhändler, das hat er jetzt dann schon gezeigt in Ansätzen mit Cade, aber ist halt ein schwierigerer Spielertyp, um den an die Seite von anderen Stars zu bauen als Jabari, würde ich sagen.
Ja, ich verstehe vollkommen, wo du herkommst. Für mich ist aber dieses Cunningham-Argument extrem schwerwiegend. Oder ich fange vielleicht andersrum an. Ich habe ein Video gemacht über das, was gerade in Houston passiert. Mit dem Titel, da braut sich was zusammen in Houston.
Ja.
Goldene Zukunft groß ins Thumbnail reingeballert. Und das hat vor allem mit diesem jungen Kern zu tun, aber halt auch mit Ime Udoka als Head Coach, mit all dem Cap Space und vor allem auch mit all diesen Draft Picks, die man hat. Was die Rockets Draft Pick-mäßig gemacht haben, war ja auch einer deiner unterbewertetsten Moves der Offseason, ja, in unserer Supporter-Folge. Das Problem von diesem jungen Kern der Rockets ist ein bisschen aufteilbar in zwei Bereiche. Erstens, es fehlt in meinen Augen, Stand heute, dieser klare Franchise-Spieler. Dieser klare Top-10-ish-Level-Spieler. Du wirst es dann irgendwie rumbauen müssen, um irgendwie, dass du eine 1A und 1B hast und eventuell 1C mit Green, Şengün und Shepard, so, dass die drei, keiner von denen ist ein Superstar, aber zu dritt funktioniert es halt. Das Problem ist halt aber auch, du kannst nicht diese sieben alle behalten. Und in meinen Augen straft das einen jungen Kern so ein bisschen ab, wenn du jetzt eh schon weißt, du kannst die nicht, das sind alle sieben wunderbare, tolle Spieler, aber du kannst sie nicht alle sieben behalten und bezahlen. Du musst jetzt über die nächsten Jahre gucken, welche von den vier bis fünf sind denn wirklich deine Keeper, wen möchtest du bezahlen, wer fittet zusammen in Kombination da mit dem Draft, mit dem Draft-Stuff auch, weil du willst ja auch trotzdem noch hoch draften oder du willst die Draft-Picks und zwei, drei dieser jungen Spieler nehmen, um dann irgendwann diesen Superstar-Level-Spieler zu holen, der dich dann endgültig ins gelobte Land führt. Ich weiß halt nicht, ob sie einen dieser Spieler haben. Und das ist in meinen Augen aktuell eher nicht so. Auf der anderen Seite, die Pistons haben mit Cade Cunningham einen Spieler, dem ich wirklich zutraue, die erste Option, der beste Spieler eines Contenders zu sein. Er hat riesige Schritte gemacht in seinem zweiten Jahr, war endlich mal gesund. Immer noch keine ultra wilden Stats, aber ich meine 23 Punkte pro Abend und dazu 8 Assists bei zumindest einer durchschnittlichen True Shooting und einem 108er O-Rating, aber da hängt halt auch wieder viel mit dem miesen Spacing und dem miesen Coaching, den Mitspielern auf seinem Parkett zusammen und sowas alles. Man hat letzte Saison mehr und mehr gesehen, was wir alle in Cade Cunningham gesehen haben, als er der klare erste Pick war in einem Draft, in dem unter anderem auch Jalen Green beispielsweise gepickt wurde und da gab es damals keine Diskussion und ich finde, die gibt es in meinen Augen heute auch noch nicht. Und die Pistons haben halt diese klare Nummer 1. Und dann haben sie halt drumherum mit Ivy und Durant und Thompson, Stewart, so ein paar Spieler, die das dann abrunden. Sie müssen sich, glaube ich, um die beiden Dinge, um die sich die Rockets Gedanken machen müssen, keine großen Gedanken machen. Und zwar A, haben wir diese erste Option und wen aus diesem jungen Kern können wir denn überhaupt so richtig behalten? Weil sie halt gar nicht so einen breit aufgestellten jungen Kern haben, sondern wissen, okay, das sind die Leute, die wir halt da langfristig sehen, um unsere erste Option drumherum. Das passt auch vom Fit her. Während die Rockets halt sagen müssen, okay, müssen wir uns unsere erste Option reinholen? Ist überhaupt Green ein langfristiger Keeper neben so einer eventuellen ersten Option? Und wen müssen wir da langfristig rauscutten, weil du sie halt nicht alle bezahlen und halten kannst und weil sie jetzt auch nicht so perfekt alle an die Seite fitten voneinander, sich da gerade in Richtung von Whitmore, der wirklich ein toller Spieler ist, aber das, was er mitbringt, ist redundant. Irgendwann eventuell, weil du genug andere Spieler hast, die halt das schon mitbringen in diesem jungen Kern. Wie gesagt, ich verstehe es voll, gerade die Masse macht's halt. Aber was ich halt an den Rockets so verlockend finde, ist das Gesamtpaket. Die Draftpicks, diese unfassbar vielen Draftpicks. Gerade was man da aus Phoenix hat, dass man immer noch den Swap hat mit Brooklyn da in 2027. Dass man Udoka hat, dass man unfassbar, man kann 70 Millionen Dollar an Capspace freischaufeln nächstes Jahr. Aber ich glaube, was die Rockets selber von ihrem jungen Kern halten, das werden wir sehr bald erfahren, weil sowohl für Şengün als auch für Green stehen Vertragsverhandlungen an. Mhm. Und ich weiß nicht, ob einer von ihnen ein No-Brainer-Max-Guy ist, was Cade Cunningham zum Beispiel in meinen Augen ist. Also unsere Meinung über den jungen Kern ist vielleicht gar nicht mal so relevant. Wir werden sehr, sehr bald erfahren, was die Houston Rockets von ihrem jungen Kern halten, wenn es darum geht, ihn zu bezahlen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich sehe hier absolut den Top-5-Case. Ich habe sie auf 7 vor Charlotte, was schon, glaube ich, ein Kompliment ist. Knapp hinter den Pacers. Kann aber auch voll verstehen, wenn man sie ja an 5 hat. Ich glaube, 4 wäre für mein Bauchgefühl ein bisschen hoch.
Ja, ich habe sie jetzt auch spontan, ich habe sie aber an 5 geschoben.
Sehe ich. 5 sehe ich.
Ja, ich habe sie an 5 geschoben und habe an 4 dann doch, das ist das vielleicht das perfekte Beispiel. Also ich habe an 4 jetzt die Wolves.
Ich habe sie auf 3.
Okay. Hast du dann an 4 die Magic?
Yes.
Ja, okay, die habe ich an 3. Das ist vielleicht das perfekte Beispiel Wolves versus Rockets oder auch Wolves versus Pistons. So auf der einen Seite die Masse und sicherlich auch irgendwo die Upside bei vielen der Spielern. Auf der anderen Seite halt diesen einen Superstar mit Anthony Edwards, den du jetzt schon als Top-10-Spieler siehst. Ich hatte ihn noch ganz knapp außerhalb von meiner Top-10, aber Tendenz natürlich steigend, der vielleicht in 2-3 Jahren ein Top-5-Spieler sein wird. Plus genug, also bei den Wolves ist ja dann jetzt auch noch Rob Dillingham da, den man gedraftet hat. Jaden McDaniels fällt hier knapp noch mit rein in diese Rechnung. Terrence Shannon Jr. ist der andere Rookie, den man geholt hat. Und Leonard Miller, den man vielleicht jetzt auch noch hier in den Ring werfen kann. Also es ist nicht so, dass wir hier eine Situation mit Edwards und drumherum ist gar nichts, sondern da sind schon auch noch ein, zwei, drei andere Jungs dabei.
Oh ja.
Vor allem Anthony Edwards. Und deswegen, also ich hab die Wolves jetzt an 4. Ich habe die Rockets auf 5 runtergeschoben.
Okay, da bin ich sehr gespannt über deine Case dann, warum du die Magic über den Wolves hast. Für mich ist es, wenn man es wirklich mal so simpel machen will, ein Top-10-Spieler ist mehr wert als 2 Top-20 und die sind mehr wert als 3 Top-30 und so weiter. In meinen Augen, so krass sehe ich den Wert von den besseren Spielern. Qualität hier ganz klar über Qualität und das hat mich halt überzeugt, die Wolves zu nehmen. Plus, du hast es gerade angesprochen, sie haben halt noch mehr. Jaden McDaniels ist 24 und ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Spieler, der auch noch Upside hat. Das ist noch nicht der fertige Jaden McDaniels, den wir jetzt aktuell sehen. Und ich bin halt ein riesiger Fan von Rob Dillingham. Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen auseinander waren.
Ja, ja.
Aber die Wolves waren einer meiner Gewinner des Drafts-Abends. Deswegen, sie haben kein Cap-Space.
Ich glaube, bei mir waren sie sogar einer der Verlierer. Da waren wir sehr auseinander, ja.
Okay, sie haben halt kein Cap-Space. Kaum Möglichkeiten, diesen Kader zu verbessern, wenn man nicht Karl Anthony Towns oder so abgibt. Und dann holen sie sich einen Spieler, der auch sogar genau das mitbringt, was man braucht. Und zwar Perimeter, On-Ball-Creation, junges Blut. Und genau den holen sie sich rein, ohne jetzt so wahnsinnig viel dafür abzugeben. Ich liebe Rob Dillingham und ich glaube, dass er auch perfekt in diesen jungen Kern reinpasst. Super an die Seite von Edwards. Und gerade die Offensive und die Shot Creation am Perimeter waren ja die großen Baustellen der Timberwolves. Da wird er, denke ich, von Beginn an sehr helfen. Aber das Totschlagargument ist halt wirklich in meinen Augen, dass du einen 23-jährigen Anthony Edwards hast, ob du ihn nun als 8 besten Spieler siehst oder als 12 besten Spieler. Der Weg geht irgendwann in Richtung Top 5. Und bei aller Liebe zu dem, was die Magic haben, da ist niemand mit Top 5 Path. Bei aller Liebe auch zu Kate Cunningham, da ist kein Top 5 Path aktuell. Auch Halliburton eher nicht, die Rockets sowieso nicht und die Hornets auch nicht. Und deswegen habe ich die Wolves hier auf 3, die Magic auf 4 und die Pistons dann auf 5. Zu denen müssen wir ja nicht mehr groß irgendwie was sagen, denn ja, möchtest du dann vielleicht gleich mal zu den Magic kommen und warum du ihren jungen Kern besser findest als den der Wolves? Oder wen hast du an? Und auf 5 hast du jetzt die Rockets. Über die müssen wir ja auch nicht mehr
reden. Genau, 5 habe ich jetzt die Rockets runtergeschoben, weil ja dann der Edwards-Case einfach dann doch zu stark war. Und das ist dann auch konsistenter mit meinem generellen Ansatz, auch mit den Plätzen 1 und 2. Ich glaube, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel skeptischer bei Rob Dillingham als du. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen skeptischer bei der Upside von Jaden McDaniels. Also er ist jetzt schon ein Top-Spieler, vor allem defensiv. Ich weiß nicht, ob da noch viel kommen kann. Und bei Dillingham, ich hatte ja mit Torben die Draft-Preview aufgenommen und generell viele von den deutschsprachigen Draft-Guys hier im Kosmos sind sehr, sehr kritisch Dillingham gegenüber gewesen. Erstens defensiv, also ich glaube, Dillingham wird reinkommen in die NBA als eine Trae Young-Level-Schwachstelle defensiv. Allein schon, weil er sehr, sehr klein und sehr, sehr schmächtig ist. Und offensiv, er hatte gute Playmaking-Ansätze. Ich habe trotzdem die Sorge, dass das zu sehr Jordan Clarkson Chucking, ineffizientes Chucking von der Bank wird. Und das dann aber halt in einem Körper von einem Bones Highland. Also die Draft-Comps, ich erinnere mich, dass die Draft-Comps vor dem Draft-Abend waren unter anderem eben Bones Highland. Und das wäre halt wahrscheinlich nah dran am Worst Case, aber ich bin einfach skeptischer bei Dillingham. Und
fair.
Um dann zu den Magic rüberzukommen, ich finde, Paolo, bin ich voll bei dir, hat keinen Top-5-Path. Ich bin weiterhin einer, der eher kritisch ist, was Paolo angeht. Aber ich glaube, er hat zumindest einen Top-10-Path.
Okay, dann lass mich dir eine Frage stellen. Wir hatten ihn beide im Redraft auf 3.
Ja.
Siehst du dann J-Dub, Holmgren wahrscheinlich schon, aber siehst du dann J-Dub auch mit einem Top-10-Path?
Nee, weil ich hatte J-Dub damals vor Paolo, weil er diesen Top-10-Path nicht braucht. Also weil er eben, ich sag's immer wieder, Skalierbarkeit, weil J-Dub wahrscheinlich jetzt in der vergangenen Saison schon eine gute zweite Option war und aber potenziell mal eine unfassbar gute zweite Option sein kann. Trotzdem, die Möglichkeit zur ersten Option würde ich bei Paolo ein bisschen höher einschätzen, aber halt nicht sonderlich wahrscheinlich und deswegen habe ich mich eher für die J-Dub-Variante entschieden.
Mhm.
Ich würde es nicht ausschließen. So, Paolo hat jetzt schon in der vergangenen Saison, in seinem zweiten Jahr in der NBA, hat er 23, 7 und 5 aufgelegt bei, ich habe jetzt ein bisschen Angst nach dem Offensivrating zu gucken, ja, 109. Bei einem 109er Offensivrating und bei 55% True Shooting. Aber auch da, du hast es gerade bei Cade gesagt, da kommt ja dann schon auch das Spacing und die generelle offensive Inkompetenz bei den Magic. Also das sah ja phasenweise sehr, sehr gruselig aus, was sie da offensiv gemacht haben. Und dann hast du halt, also ich sehe bei Paolo den Top-10-Pfad. Plus Franz Wagner, also ich brauchte jetzt hier nicht den Case machen, dass Franz Wagner Upside hat. Du bist traditionell der größere Kaiser-Franz-Believer gewesen von uns beiden. Plus Tristan da Silva, jetzt mit seiner Rookie-Saison. Jalen Suggs, Anthony Black, Cole Anthony und dann noch Jed Howard und Caleb Houston, die hier noch mit reinfallen, die man vielleicht ein bisschen ausklammern kann, aber die zumindest noch dazu kommen. Da war dann die Kombination aus der Masse im Vergleich zu Minnesota und natürlich sind Edwards und Banchero weit auseinander, auch in meinem Zukunftsdenken. Aber dann doch nicht so weit, als dass es mir gereicht hätte, die Diskrepanzen in Tiefe und in anderer Upside mit jemandem wie Franz, mit jemandem wie Jalen Suggs, der, glaube ich, auch noch Steigerungspotenzial hat. Es war eine enge Kiste, aber ich habe dann jetzt die Magic an 3, weil sie eben diese Verbindung aus Superstar-Talent und Tiefe mitbringen. Aber ich würde hier absolut nicht in den Krieg ziehen. Also der Edwards-Case, gegen den kann man nicht sagen, jetzt schon Top 10-ish mindestens, perspektivisch Top 5 oder wahrscheinlich sogar bald Top 5, das hast du halt bei den Magic nicht. Und wenn man, je nachdem, wie hoch man das gewichtet, völlig verständlich. Also gegen die Wolves hier an 3 kann man keinen riesigen Case machen.
Ja, ich denke, dass man extrem viel von Paolo Banchero halten muss, um hier eine sehr hohe Platzierung der Magic zu rechtfertigen. Also in meinen Augen, ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen drastischer, solltest du wahrscheinlich Paolo auch als diesen zukünftigen besten Spieler bei einem Contender, die Nummer 1 Option, dein Top-7-Level, Top-8-Level-Spieler sehen, um die Magic in diese große Kategorie mit rein zu machen. Und die Frage ist halt, siehst du das oder siehst du es nicht? Ich sehe Paolo eher als ein Spieler, der seine Karriere dann in seiner Prime so zwischen den Plätzen 11 und 15 verbringt. Und ich sehe Wagner als ein Spieler, der so um die 20 herum landet in seiner Prime. In manchen Jahren vielleicht auf 17, in anderen auf 22. Und das ist natürlich ein herausragender Kern, deswegen habe ich sie auch auf 4. Aber dann gib mir lieber den einen, der Top 5 ist, über diese beiden. Wenn du natürlich denkst, dass Banchero Top 7, Top 8 mal irgendwann wird, wogegen ich jetzt auch nicht wirklich argumentieren kann, weil die Entwicklung ist da auch im letzten Jahr gewesen, gute Entwicklung gemacht, große Sprünge gemacht, ist so blutjung noch, auch deutlich jünger als Edwards, gerade mal 21 Jahre jung, dann lässt sich da nicht wirklich viel dagegen sagen. Von daher würde ich jetzt nicht groß dagegen argumentieren, diese beiden zu switchen. Es geht aber für keines dieser beiden Teams niedriger als 4. Also die Top 4 hier in diesem Ranking waren für mich schon relativ glasklar. Wollen wir vielleicht eine 100% Wahrscheinlichkeit, diese 100% Punkte aufteilen zwischen Banchero und Cunningham, wer mal der bessere Spieler wird langfristig? Ich glaube, ich bin bei 60% Banchero.
Ja.
55% Banchero.
Ich habe jetzt spontan so an 65, 70 gedacht für Banchero. Also für Banchero wenigstens einer. Ich muss ja mein italienisches Blut rauslassen. Er spricht sich selber nicht italienisch aus, aber ich nenne ihn in Zukunft einfach auch mit dieser Handbewegung. Das seht ihr jetzt leider nicht auf der Aufnahme. ihr wisst, was ich meine. Paolo Banchero. ja, so 65, 70 hätte ich jetzt spontan aus dem Bauch raus gesagt.
Gut. Dann kommen wir zum
Lass uns weitermachen.
Zweiten.
Ja.
Easy.
Wollen wir es gleichzeitig sagen?
Ja.
Das sind 3, 2, 1.
Die Oklahoma City Thunder. Yes.
Sehr schön. Ich glaube, der Case ist schnell gemacht, weil ich habe nicht so wirklich überlegt, sie niedriger als 2 zu schieben. Ich habe aber auch nicht so wirklich überlegt, sie auf 1 zu schieben, weil, also die Diskussion wäre wesentlich spannender gewesen, aber Shai Gilgeous-Alexander gehört hier nicht mehr mit rein. Beziehungsweise schon seit letztem Jahr, glaube ich, nicht mehr. Und trotzdem ist es halt, hier, Jalen Williams, über den wir gerade gesprochen haben, den wir in der Redraft vor Paolo Banchero hatten, Ebenso wie Chet Holmgren, also das waren unsere Redraft-Picks 1 und 2 von der 2021er Class, plus Nikola Topic, der jetzt in seiner Rookie-Saison nicht spielen wird, von dem wir aber beide sehr, sehr viel halten, plus Cason Wallace, der eine starke Rookie-Saison gespielt hat und dann sogar noch mit Usman Dieng und Jalen Williams, also der andere, der große Jalen Williams, nochmal zwei High Upside, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das so ein bisschen die Trey-Man-Geschichte sein, dass sie wahrscheinlich woanders hingehen müssen, um wirklich sich entfalten zu können. Aber das ist schon irre, was die Thunder, und da reden wir ja gar nicht über die 147 Draftpicks, die sie noch irgendwo in der Schatulle liegen haben. Das ist schon crazy. Also mit J-Dub und mit Chet, ich hatte Chet dieses Jahr schon auf Platz 30 in meinem Top 30 Ranking. Tendenz steigend. Ich habe meine Honorable Mentions nicht irgendwie durchgerankt oder so, aber ich denke, J-Dub wäre auf jeden Fall auch in der Top 40 gelandet, mindestens, vielleicht sogar Top 35. Tendenz steigend, plus Topic, plus Wallace, das ist schon, also allein die beiden Jungs zu haben. Dann ja auch noch an der Seite von Shai Gilgeous-Alexander, also wir brauchen uns gar nicht konkret Gedanken machen, kann Chet Holmgren mal eine erste Option sein, kann J-Dub mal eine erste Option sein. Auf absehbare Zeit müssen sie es gar nicht sein, sie sind die 2 und die 3 und das war letztes Jahr schon eins der besten Trios der NBA und die sind alle noch blutjung. Das ist schon irre, was da in OKC so rumläuft.
Ja, Chet Holmgren, jetzt schon einer der besten Defender im Basketball, Top 10, jetzt schon. Und das sage ich auch nur, weil ich mir keine Gedanken über alles nach der Top 4 gemacht habe. Vielleicht ist er sogar jetzt schon Top 5.
Ja, wer wären deine Top 4, ganz kurz?
Wemby, Davis, Bam, Gobert.
Ah, okay.
Und dann, naja, ist halt dann wieder eine ganz andere Diskussion jetzt, wie viel man das wichtet, ob man dann Caruso schon irgendwie hat, Holiday eventuell, aber eventuell ist Holmgren sogar schon der fünfte. Who knows? Er wird es auf jeden Fall in nicht allzu langer Zeit sein und auch dann wird die Tendenz noch ansteigen. Offensiv gibt er dir alles und was halt so ein bisschen die Idee von Holmgren immer war, so nach dem Motto, er braucht halt dann Shai unbedingt an seiner Seite, er legt bessere Effizienzstats auf, er spielt besser, wenn er nicht an der Seite von Shai Gilgeous-Alexander spielt und wenn er wirklich auch mal selber ein wenig mehr kreiert. Also er ist alles andere als nur dieser Komplementärspieler an der Seite von einer echten ersten Option. Mir hat gefallen, dass er bei dir dann jetzt schon da in diesem Top 30 Dunstkreis drin ist. Da ist er bei mir auch nicht so weit weg und er ist im Nachhinein auch nach wie vor für mich der klare erste Pick in diesem Jahrgang, der ja auch J-Dub und Banchero mit dabei hatte. Ich muss ein wenig vorsichtig sein bei Jalen Williams, dass ich mich nicht zu sehr leiten lasse von Phasen und Dingen, die wir halt gesehen haben. Ich bin jetzt gerade so low bei ihm, wie ich es noch nie war. Die Playoffs haben einiges kaputt gemacht, was ich vorher über ihn gedacht habe. Ich will jetzt nicht direkt sagen, ich schmeiße dann gleich meinen ganzen Redraft um oder ich mag ihn jetzt gar nicht mehr als Prospect. Er hat nicht einfach nur schlechte Stats aufgelegt und war keine Hilfe für sein Team. Er war halt wirklich mies. Und es waren nicht nur die Resultate mies, auch der Prozess dahinter. Und es war ein erschreckendes Bild zu sehen, was für massive er Probleme hatte mit dieser Dallas Defense, wie wenig Antworten er hatte, wie unangenehm man ihm das Leben machen konnte und es kam halt wirklich gar nichts. Da war nichts in Sachen eine Defense lesen, in Sachen irgendwie Vorteile kreieren auf diesem Playoff-Level, kam gar nichts. Irgendwelche Moves hat man vergeblich suchen müssen, Shot-Selection aus der Hölle. Es war nicht einfach so, dass Würfe nicht gefallen sind, oder dass, keine Ahnung, kein Spieler zu überfordert ist von dem Druck und dass man sagt, okay, er macht ja schon irgendwie auch Sachen richtig, die Resultate stimmen halt einfach nicht. So war das nicht. Er hat halt einfach ultra wenig richtig gemacht und gerade so fundamentale Dinge, von denen ich dachte, er kann sie, die er dann auf dem Level aber doch nicht so richtig zu können scheint, das ist schon sehr, sehr erschreckend gewesen. Kann sein, dass er nächste Saison als neuer Spieler rauskommt und mich hier groß Lügen straft. Aber ich bin mittlerweile wahnsinnig skeptisch, was J-Dub als offensive Option angeht. Und das ist es halt bei so einem jungen Team. Und deswegen sagen wir immer, lass den erstmal in den Playoffs spielen. Das kommt ja nicht so ungefähr. Das kommt ja auch nicht, weil wir uns irgendwie Zeit schinden wollen und hier die Spieler gleich irgendwie in irgendwelchen Rankings super hoch gleich zu machen. Aber diese Idee, dass bis auf ganz besondere Fälle, wie jetzt Wemby beispielsweise, ich auch immer sage, Alter, bevor ich hier irgendjemanden in die Top 10 packe, ich will erstmal eine Minute Playoff-Luft diesen Spieler, ja, schnappen gesehen haben. Die wichtigste Frage der Thunder, was die Playoffs angeht, ist mit einem Ja zu beantworten gewesen, Gott sei Dank für sie. Und zwar ist Shay auch in den Playoffs dieser Dude. Und das ist er. Und deswegen ist er auch bei uns beiden in der Top 4. Das hat er gezeigt, er ist that guy. Die zweitwichtigste Frage für sie war wahrscheinlich, aus was für einem Holz ist J-Dub auf diesem Level geschnitzt. Und die Antwort fällt leider nicht ganz so positiv aus. Wie gesagt, wir müssen abwarten. Erster Playoff-Run, alles gut, sehr jung noch, in einer Rolle, für die er ja auch gar nicht erst in die NBA kam eigentlich. Aber abwarten, abwarten. Ansonsten, du hast den Rest des jungen Kerns schon erwähnt. Topic halten wir beide wahnsinnig viel von, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen werden in seinem Rookie-Song. Kann gut und gerne der beste Spieler dieses Jahrgangs in 5 Jahren sein. Klasse Pick. Der Thunder, Cason Wallace, All-Defense-Potenzial. Und das ist was, womit ich nicht leichtfertig um mich werfe und es also gut irgendwie jedem guten Defender gebe, sondern der hat wirklich All-Defense-Potenzial. Jetzt schon einer der besten Guard-Defender im Game. Kriege ich Bock, da mal ein Video drüber zu machen, während ich da gerade drüber rede. Und Jalen Williams auch, ja, niemand, der jetzt irgendwie All-Star-Upside hat oder so ein Quatsch, aber zumindest ein guter Rollenspieler in einer 9-Mann-Playoff-Rotation eines Contenders sein kann. Und was ich halt auch so sehr mag an diesem jungen Kern, da muss nicht mehr viel gedreht werden. Die Spieler kennen ihre Rolle, die fitten gut zusammen. Du hast deinen Big Man, du hast einen Flügel, du hast deinen Guard, du hast Topic so als X-Faktor, Jalen Williams als anderen Big. Das kann so auch bleiben langfristig. Da muss nicht mehr viel so drumherum gebaut werden. Was ich zum Beispiel auch den Magic so ein bisschen vielleicht ankreiden würde, dass sie halt wahrscheinlich nicht Sachs, Black und Cole Anthony langfristig halten in einem Kader, wo deine beiden primären Ballhändler gar keine Guards sind. Das heißt, wenn ich jetzt auf so einen jungen Kern gucke und sage, okay, da muss ja noch aussortiert werden, straft das den jungen Kern so ein wenig ab, einfach weil es zu viele Spieler sind. Deswegen die Thunder hier auf 2 relativ easy, weil sie den Spieler mit Top 10 Upside haben, einen Spieler mit Top 20 Upside und gute Spieler noch drumrum haben und ihr bester Spieler ist ja hier gar nicht mal drin. Deswegen OKC hier auf 2.
Nothing to add, habe ich hier. Platz 1, der wahrscheinlich eindeutigste Case. Es sind natürlich die Victor Wembanyama Spurs, die San Antonio. Selbst wenn das hier nur Wemby gewesen wäre, mit Filler-Material, sage ich mal, wären sie trotzdem auf 1 gewesen bei mir. Aber angesichts der Tatsache, dass auf der einen Seite Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan, Trey Jones, Malachi Branham, die fallen hier alle noch rein vom Alter her. Und auf der anderen Seite bin ich ein riesiger Fan von Stephon Castle, den man dieses Jahr gedraftet hat. Plus natürlich Wemby, der bei mir war er auf 8, bei dir war er auf 9. Sehr, sehr bald wird er vermutlich in der Top 5 und dann auch bald in der Top 3 und dann wahrscheinlich auf 1 irgendwann früher oder später landen. Dann war das hier ein No-Brainer, die Spurs an 1 zu machen. Also wie gesagt, es ist ja nicht nur Wemby, es ist dann wirklich auch noch viel drumrum. Ob man jetzt dran glaubt, dass Keldon Johnson noch All-Star-Upside hat, wahrscheinlich nicht. Trey Jones auch. Vassell, wer weiß, vielleicht. Aber das ist eigentlich irrelevant. Also selbst wenn Devin Vassell und Keldon Johnson und Jeremy Sohan, wenn die sich kein Stückchen mehr weiterentwickeln, ist dieser Kern trotzdem Nummer 1, weil man Wemby hat und weil man dann eben doch diese Spieler drumherum hat. Und Castle. Und da wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch der ein oder andere dazukommen. Das ist schon crazy, was San Antonio da auf der Palette hat.
Ja, was jahrelang die Dallas Mavericks in meinen Young Core Rankings, die es ja auf YouTube auch seit Jahren schon gibt bei mir, waren, sind halt jetzt die Thunder. Also bei Dallas in leicht abgestufter Form sogar noch. War es ja auch immer so, Luca und scheißegal, wer da noch drumrum war. Das gab es teilweise Jahre, wo da noch ein ordentlicher U24, 25 Spieler mit im Kader war und das hat trotzdem gereicht. Mhm. Jetzt mit Wemby ist es halt noch deutlicher, weil selbst Luca war nach seinem Rookie-Jahr noch kein Top-10-Spieler oder auch nur in der Diskussion. Das ging dann so in seinem dritten Jahr los. Da ist halt Wemby jetzt schon um einiges voraus. Er ist 20. Gold-Potenzial, jetzt schon der beste Defender im Game. Müssen wir jetzt nicht alles durchkauen. Haben wir schon gemacht in unserer Folge, wo es um die Top 10 bzw. 20 ging. Wemby wird einer dieser Spieler sein, die sich dann auch in unserer kommenden Supporter-Folge wiederfinden werden. Also nur weil wir den Cut jetzt von U25 runtergeschraubt haben auf U24, heißt nicht, dass Wemby nicht drin sein wird. Und Wemby wird da auch sehr, sehr weit oben zu finden sein. Also ein paar Spieler fallen raus.
Der ist noch nicht mal 21, der gute Mann.
Der ist noch nicht mal 21.
Am 4. Januar 2004 geboren.
Du sagst es, ich höre die Kritiker schon, weil ich es kenne von YouTube seit Jahren, dass wir ja über Kerne reden und nicht über einzelne Spieler. Machen wir uns nichts vor, die Teams, die wir jetzt dahinter haben, bis vielleicht auf, keine Ahnung, die Wolves, die Thunder eventuell, die Magic halten sehr viel von Banchero. Alle anderen von Lorenzos 10 gefetteten jungen Kern würden ihren ganzen jungen Kern sofort für Wemby traden, wenn das ginge. Und darum sind die Spurs hier auf 1. Also mit Kern meinen wir natürlich eine Gruppe von Spielern. Aber wenn wir da einen dabei haben, der Victor Wembanyama heißt, dann trumpft das einfach alles. Und wir sind hier halt nicht mal in der Situation, wo die Dallas Mavericks jahrelang waren, wo es halt wirklich nur Luca war. Es war ja wirklich nur Luca. Du hast ja hier noch Stephon Castle, du hast Devin Vassell, du hast Trey Jones, du hast Jeremy Sohan. Da sind ja noch andere fantastische U25-Spieler mit Upside dabei, die einfach gute Baller sind. Es ist ja nicht mal nur Wemby. Und von daher ist hier die ganz klar die Frage, aber hätten die Spurs das gemacht, was ich mir erhofft hätte, und die jungen Spieler, die wir gerade erwähnt hätten, für Trae Young getradet, dann wäre halt wirklich nur Wemby der einzige U25-Spieler, der erwähnenswert ist, weil Trae Young ja schon über 25 ist, oder 25, 26, ich weiß gar nicht, 26 ist er, glaube ich, oder 25, keine Ahnung. Aber selbst dann wären die Spurs hier auf 1. Also selbst wenn es nur Wemby wäre, wäre San Antonio hier bei mir auf 1 gelandet, weil diese Wemby-Karte alles trumpft, was irgendjemand anderes hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass das alle NBA-Teams genauso sehen. Deswegen, ich verstehe die Kritik, wenn wir über jungen Kern reden, dass es dann auch am besten um einen Kern gehen soll. Aber Wemby ist halt der Kern dieser ganzen Franchise und das für die nächsten hoffentlich 15, 20 Jahre.
Trae Young wird am heutigen Donnerstag für euch, wenn diese Folge rauskommt, 26 Jahre alt. Also Happy Birthday an der Stelle.
Yes.
Gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns das gerne abrappen, was wir hier veranstaltet haben. Vielleicht nochmal kurzer Recap. Platz 1 San Antonio, Platz 2 OKC. Da waren wir uns einig. Du hattest auf 3 die Wolves und auf 4 die Magic. Ich hatte das andersrum. Auf 3 die Magic, auf 4 die Wolves. Ich hatte auf 5 die Rockets und du auf 5 die Pistons, richtig? Und ich habe danach dann nicht mehr durchgerankt. Ich hatte dann Pacers, Pelicans, Cavs, 76ers, Raptors, Blazers, Hornets, Pistons, Bulls als vage Honorable Mentions. Und deine Plätze 6 bis 8 waren?
Indiana, Houston, Charlotte.
Wunderbar. Gebt uns, wie immer, gerne Feedback, was ihr von diesem Ranking haltet. Welchen jungen Kern seht ihr am besten? Das könnt ihr ganz entspannt tun inzwischen auf unserer eigens für den Podcast ins Leben gerufenen Instagram-Seite Double Step Back Podcast.
Da sind wir auch auf einer Road.
Da sind wir auch auf einer Road. Road to 200.
200.
Was yes, sind wir gerade? Können wir ganz wir live 183 oder sowas?
187 sind wir Stand ja, jetzt. Da geht einiges ab und jeder Tag mit Content. Also es ist, wie gesagt, nicht einfach nur, dass wir da irgendwelche Stories reposten, die man auch auf unseren großen Profilen bekommt, sondern wir machen Umfragen täglich. Wir wollen da wirklich eure Meinung hören zu gewissen Sachverhalten, versuchen da in die Diskussion reinzukommen. Wir haben unser Trivia-Format dann noch auf die Instagram-Seite gebracht. Da sind Countdowns, da sind Behind-the-Scenes, da sind News, da sind Fragerunden, da ist alles mit dabei, auch natürlich dann bei unseren Supporter-Maybacks werden da auch dann die Möglichkeit sein, Fragen zu stellen. Ja, wir sind da beide sehr regelmäßig in den DMs, da kommen Reels. Wir haben eine große Top-20-Diskussion gehabt, auch immer mit Umfragen, allem drum und dran. Das ist also wirklich auch extra Content, soll sich auch lohnen. Wir wollen jetzt hier nicht einfach nur eine extra Seite haben, wo dann auch nur einmal die Woche heißt irgendwie, ja, die neue Story ist da. Also, was man ja auch auf unseren privaten Seiten bekommt, sondern wir wollten ja wirklich auch einen Mehrwert schaffen. Deswegen, da fehlen noch 13 Leute, die uns da vielleicht noch folgen wollen, bis wir da den Meilenstein von 200 erreicht haben. Wie gesagt, 9 Supporter fehlen zur Road to 50. Und ich habe gerade schon gesagt, Trivia, das ist ein schönes Stichwort.
So ist es. Ich habe nämlich eine dabei. die so ein bisschen zu dem ganzen junge Kern und so Geschichte passt oder zumindest zu jungen Spielern. Ich habe vorher einmal ganz kurz mal Zion Williamson erwähnt, weil der hier heute noch mit reingefallen ist und dementsprechend die Pelicans zumindest in meinen Honorable Mentions mit dabei waren. Zion Williamson hat in seiner Rookie-Season, in den ersten 15 Spielen seiner Karriere, 362 Punkte gemacht. Wenn ich jetzt rechnen könnte, könnte ich euch sagen, wie viele das im Schnitt waren. Das ist jetzt nicht entscheidend, aber würde mich tatsächlich mal kurz interessieren. 362 durch 15 sind 24 Punkte knapp im Schnitt als Richtwert. Es gab seit dem NBA-ABA-Merger, also 1976, gab es drei Spieler, die in den ersten 15 Spielen ihrer Karriere mehr Punkte gemacht haben als Zion Williamson. Nur drei. Finde ich interessant. Platz 1 ist kinda obvious. Platz 2 und 3 wirst du nie im Leben drauf kommen. Deswegen dachte ich mir, lass doch generell mal so ein paar Namen raushauen, die du vielleicht in den Top 10 noch verorten könntest. Vielleicht aktive Spieler, die da irgendwo noch mit rumfliegen. Also ich kann dir sagen, ein anderer aktiver Spieler ist auf Platz 6. Und dann geht es tatsächlich erst gegen Ende der Top 30 weiter mit aktiven Spielern. Aber ja, es sind so ein paar Legends und so dabei. Also da, den einen oder anderen könntest du schon drauf kommen. Genau, meiste Punkte in den ersten 15 Spielen einer NBA-Karriere. Zion Williamson auf Platz 4 mit 362.
Ich tippe auf Michael Jordan. Ich sehe immer wieder die Vergleiche zwischen 1, ja. LeBron und MJ, auch was ihre Rookie-Season angeht. Ich weiß, dass Jordan sehr viel gescored hat als Rookie.
Ja, und zwar 411 Punkte. Das sind 27,4 im Schnitt. Also eindeutiger Platz 1, knapp 20 mehr. Nee, genau 20 mehr als der Platz 2. Plätze 2 und 3 kann ich dir sagen. Das Platz 2 Bernard King 1977 und Platz 3 Terry Cummings 1982.
Okay, nee, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen.
Dann 4 ist Zion und wie gesagt, Platz 6 ein anderer aktiver Spieler.
Er ist KD?
Nein, den habe ich aber auch gerade irgendwo gesehen. Der ist Platz 28 mit 290 Punkten.
Ich weiß nicht, vielleicht trotzdem LeBron, der nicht so viel gescored hat, aber ist halt immer noch LeBron.
Nee, den suche ich jetzt auch gerade. Platz 51, 259 Punkte. 2 weniger als Kyrie Irving und 6 weniger als Michael Carter Williams.
Der ja auch gepiekt hat noch, in seinem ersten NBA-Game.
Was ich gerade noch gesehen habe, 2 Plätze hinter Kevin Durant und dazwischen ist dann nochmal ein Aktiver. Benedict Mathurin hat 4 Punkte weniger gemacht als Kevin Durant in seinen ersten 15 Karrierespielen. Obwohl er nicht gestartet hat. Oh wow, warte mal. Ist das der Einzige? Ja, das ist der Einzige, bis dann Platz 53 Jeff Malone und Eric Paschal. Okay, wow, da sind wilde Namen dabei. Ist der Einzige, der kein Starter war in den Top 30, in den Top 50 fast schon. Das ist nicht schlecht.
Luca?
Luca, auch knapp über den Platz 27. 2 Punkte mehr als KD und 6 Punkte mehr als Mathurin mit 292. Wir haben über ihn gesprochen. Er war in einem unserer jungen Kerne hier mit drin. Wemby ist Platz 34 mit 282.
Na, ist es Banchero? Der ist doch auch krass reingestartet in seine Rookie-Season.
Es ist Banchero, sehr gut. Platz 6, 340 Punkte. 2 mehr als quasi sein Vorgänger der Magic-Rookies auf Platz 7. Also nicht sein direkter Vorgänger, aber der letzte Magic-Rookie, der so richtig krass gehypt war.
Dwight?
Okay, der vorletzte Magic-Rookie, der richtig krass gehypt war.
Shaq?
Ja, genau.
Okay.
Platz 7 Shaquille O'Neal, Platz 6 Paolo Banchero. 2 Punkte trennen die beiden. Platz 8 Brandon Jennings. Das wäre natürlich der nächste Name, den du genannt hättest.
Ja. Ja, ansonsten keine Ahnung.
Auf 5 haben wir noch Allen Iverson. Der hat für Philly in seiner Rookie-Saison sehr, sehr viel gescored. Und die Top 10 runden dann ab. David Robinson auf 9 und Mark Aguirre auf 10. Und ich gucke mal, was hier vielleicht noch so kuriose, bekannte, aktuelle auch Namen. Damian Lillard ist der Platz 29 zwischen KD und Mathurin. Ja Morant auf 31. Joel Embiid mit 2 Punkten weniger als Hakeem Olajuwon. Und weiter einen weiteren Punkt dahinter Ben Simmons auf den Plätzen 41 bis 43. Carter Williams habe ich gerade schon gesagt. Carter Williams einen Punkt weniger als Carmelo Anthony in seinen ersten 15 Spielen. Chet Holmgren auf 55. Trae Young 62. Chris Paul 68. Jaden Ivey 72. Ja, so solche Jungs.
Coole Frage.
Sind da dabei. Ja, und auch gute Antwort, dass du auf Paolo gekommen bist, relativ schnell. Nicht schlecht.
Danke. Naja, komm.
Wir
Also du hast schon den Hint gegeben, dass wir über ihn geredet haben. Und da wusste ich Cunningham auf gar keinen Fall. Ja. Nee, coole Frage. Sehr gut.
Leute,
sind wir fertig?
Das soll es gewesen sein. patreon.com/doublestepbackpodcast. Schaut da mal vorbei in der Folgenbeschreibung. Schaut auf Insta vorbei. Auch das verlinken wir euch einfach nochmal extra in der Folgenbeschreibung. Ist dann ab sofort aber auch immer in unserem hier Abschlusssatz mit der E-Mail-Adresse und so. Da ist ab sofort unser Instagram auch mit drin, wenn ihr da reinfolgen wollt. Wie gesagt, werdet gerne Supporter Road to 50, weil in der nächsten Woche gibt es dann das Ranking der Top U24-Spieler. Da dürft ihr, glaube ich, gespannt drauf sein. Und dann ist es auch gar nicht mehr so lange bis zum ersten Supporter-Mailbag. Da müsst ihr dann die zweite Stufe abschließen, das Star-Tier, also beim Rollenspieler-Tier habt ihr Zugriff auf die beiden Bonusfolgen pro Monat, beim Star-Tier habt ihr dann Zugriff auf den monatlichen Supporter-Mailbag, sowohl könnt ihr natürlich Fragen für diesen stellen, als auch ihn dann hören, das dauert auch nicht mehr allzu lange, bis da dann der erste ansteht und dann rasen wir auf den Saisonstart zu, langsam aber sicher. Das wird ein Fest, wir haben viel vor in den nächsten Wochen und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis dahin, vielen, vielen Dank, macht's gut und ciao.
Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.